Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Thema dieses Gottesdienst, liebe Gemeinde, wem kein Licht leuchtet, wem kein Licht leuchtet, so heißt es im Monatsspruch. Und ich möchte erzählen von einem Mann, dem kein Licht mehr geleuchtet hat. Das ist ein Mann, der hat ein Riesenproblem. Es ist ein Mann, der eigentlich alles hat. Er ist mächtig. Er hat viel Geld. Er hat viele Menschen, die zu ihm aufsehen. Er ist alt und hoch betagt. Aber eines hat dieser Mann nicht. Dieser Mann hat keinen Sohn. Und das ist sein Problem. Er hat keine Nachkommen. Und der Mann, von dem ich spreche, ist Abraham. Abraham hat keinen Sohn. Und Abraham, der in besonderer Nähe zu Gott steht, der alles hat, dem alles gegeben ist, er hat besondere Nähe zu Gott und erfährt eine besondere Gottesoffenbarung, dass der Allmächtige zu ihm kommt und zu ihm sagt: Abraham, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Was für eine Begegnung, was für eine Zusage, gigantisch. Aber statt sich über diese Zusage zu freuen, geht Abraham in den Diskurs mit Gott. Und er sagt: Gott, du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Und alles, was ich habe, alles, was ich besitze, meine Knechte werden es erben. Mein Knecht Eliezer aus Damaskus, er wird mein Haus besitzen. Abraham freut sich nicht über diese besondere Nähe des lebendigen Gottes, über diesen gigantischen Zuspruch. Er ist nur gefangen in seinem Problem. Ich habe kein Kind, mit mir wird es aus sein, keine Nachkommen. Und da kann er nicht von lassen, er kann sich nicht über den irdischen Reichtum, all das Materielle freuen, auch nicht mehr über das, was der lebendige Gott ihm zuspricht. Er ist wirklich jemand, der im Finstern, im Dunkeln wandelt. Und dann wendet sich Gott ihm noch einmal zu. Eigentlich hätte er sich abkehren müssen, eine Unverschämtheit, nicht? Gott sagt ihm zu: Ich bin bei dir, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, dein sehr großer Lohn. Und dann kommt so eine unzufriedene, wie trotzige Antwort, wie so ein Kind zu Heiligabend, das sich nicht richtig über die Geschenke freut. Aber Gott wendet sich nicht ab, sondern wendet sich Abraham erneut zu. Und diese Zuwendung sind die beiden Predigtverse, die ich mitgebracht habe, aus 1. Mose 15, die Verse 5 und 6. Da heißt es: Der Herr hieß Abraham hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns an diesem ersten Adventssonntag diese beiden Verse aus dem ersten Buch Mose schenkst als Predigtext. Und wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt in der Predigt auf die Bedeutung dieser Verse schauen, dass du uns erklären wollest in dieser Predigt, was das mit unserem Leben, unserem Glauben, unserer Nachfolge zu tun hat. Und dass wir das verstehen können und erkennen können, wo die Bedeutung deines Handelns an Abraham für uns drin besteht. Dafür brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich meine, diese Geschichte aus 1. Mose 15 ist ein Paradebeispiel dafür, wie Gott an seinen Leuten handelt. Abraham ist ja sein Mann und wie Gott an ihm handelt, das können wir hier sehen und darum soll es in dieser Predigt gehen. Aber es geht nicht nur darum, wie Gott an Abraham gehandelt hat, sondern weil wir, die wir wiedergeboren sind, zu Jesus Christus gehören, eben Nachfolger von Abraham sind, dürfen wir wissen, genauso handelt er an uns. Und so habe ich dann diese Predigt auch überschrieben, wie Gott an seinen Leuten handelt. An Abraham vor 4000 Jahren und an uns heute. Vier Punkte habe ich mitgebracht aus diesen beiden Predigtversen. Erstens, das Hinausführen aus der Engführung. Zweitens, das Aufzeigen der Allmacht Gottes. Drittens, das Verheißen neuen Lebens. Viertens, das Zurechnen der Gerechtigkeit, wie Gott an seinen Leuten handelt. Erstens, das Hinausführen aus der Engführung. Da heißt es im Vers 5, der Herr hieß Abraham hinausgehen. Und wenn man die Verse zuvor liest, dann weiß man, dass die Situation, aus der er hinausgeführt ist, die Situation seines Zeltes ist. Abraham sitzt im Zelt, als Gott zu ihm kommt und ihm sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und dann Abraham ihm antwortet. Und aus dieser Situation des Zeltes führt Gott Abraham hinaus. Und so ein Zelt ist ja erstmal eine Begrenzung. So ein Zelt ist ja ein kleiner Raum. Selbst wenn es ein großes Zelt ist, dann sieht man da die Wand, da die Wand, da die Wand, da das Dach. Dann sieht man nur die Enge. Und das ist etwas, was hier in diesem Text für mich bildlich ist. Natürlich führt der Abraham auch tatsächlich aus dem Zelt raus. Aber es ist ein Bild für das, was häufig so unsere Lebensmöglichkeiten nach unserer Einschätzung ausmachen. Wir sehen häufig nur so die kleinen Begrenzungen. Unser Zelt. Und da sind dann die Wände, unsere finanziellen Möglichkeiten, unsere gesundheitliche Stärke halt, unser Ansehen in der Gesellschaft und. Und aus diesem Zelt, aus diesen Begrenzungen führt Gott Abraham hinaus. Aber er führt nicht nur aus der Begrenzung des Zeltes heraus, er führt auch aus dem Dunkeln des Zeltes. Ich versuche mir mal vorzustellen, wie so der Sitz im Leben eines Predigtextes war oder wie das entstanden ist, wie diese historische Situation war. Und wir wissen, damals gab es ja noch kein elektrisches Licht. Die konnten auch in so einem Zelt schwerlich ein Feuer anmachen, ohne dass dann wirklich alle da drin erstickt sind, sondern in so einem Zelt war es dunkel. In so einem Zelt war es dunkel. Und auch das ist symbolisch. Wenn wir häufig nachdenken über unsere begrenzten Möglichkeiten, dann wird es ganz schnell dunkel, so wie es auch im Monatsspruch heißt. Da wandeln wir in Finsternis. Und da geht Gott hin und nimmt Abraham und führt ihn nach draußen unter den Sternenhimmel. Das ist ein Bild für das Licht, was da leuchtet. Auch das ist eine Hinausführung aus dem Dunkeln des Zeltes. Aber noch mehr als die Begrenzung des Zeltes, das Dunkel des Zeltes, ist die Wahrheit des Zeltes. Der sitzt da mit seiner Frau, seinen Knechten. Und vermutlich hat die Frau wieder nur ein Thema, wie furchtbar das alles ist. Sie ist jetzt alt, zu dem Zeitpunkt 90 Jahre. Die Bibel sagt das ganz offen. Sie bekommt ihre Tage nicht mehr. Also Kinder sind nicht mehr zu erwarten in dem hohen Alter. Alles ist vorbei. Und vermutlich ist das Thema in diesem Zelt. Die Frau bringt das immer und immer wieder, das Problem, die kann gar nicht loslassen. Und es ist häufig in unserem Leben, dass wir an diesen Problemen dann so festhalten, wie in so einem Hamsterkäfig, es dreht nur noch dieses eine Problem, nichts anderes läuft mehr. Und da muss man dann raus, Gott nimmt ihn raus aus der Wahrheit des Zeltes. Das Zelt hat eine Wahrheit, das ist kein Thema, die Frau ist alt, die kann kein Kind mehr kriegen, das ist alles richtig. Aber das ist das, was Gott immer wieder tut, er führt hinaus aus der Wahrheit des Zeltes. Also nicht nur aus der Dunkelheit des Zeltes, aus den Begrenzungen des Zeltes. Und das ist nicht nur hier in der Abraham-Geschichte so zu Beginn des Weges Gottes mit seinen Menschen, sondern das zeigt er später immer und immer und immer wieder, dass er aus den Begrenzungen herausführt, aus der Dunkelheit herausführt, aus den vermeintlichen Wahrheiten dieses Lebens. Die große Geschichte Gottes im Alten Testament ist die Herausführung, die Hinausführung des Volkes aus der Gefangenschaft. Und da in Ägypten, da war ebenfalls Begrenzung. Die kannten nur ihren Sklavendienst. Auch da war Dunkelheit, da war nur Unterjochung, da war Elend, da war wenig Essen. Und da gab es auch eine Wahrheit, wir haben hier keine Perspektive. Und dann kommt dieser lebendige Gott, und obwohl das gar nicht möglich ist, führt er das Volk hinaus. In seiner Selbstvorstellung im ersten Gebot erinnert Gott daran, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Also das ist ganz Gott wichtig, bei seiner Vorstellung, beim ersten und wichtigsten Gebot, dass dieses Element, wie er an seinen Leuten handelt, wirkt. Er führt hinaus aus den Engführungen. Ich habe eben vorgelesen, Markus 8, die zweite Lesung, wo der Blinde geheilt wird. Auch da geht diese Geschichte los, dass es heißt, als er gebeten wird in Bethsaida, Jesus, mach ihn heil, da führt er ihn hinaus aus dem Dorf. Und als er ihn sehend gemacht hat, heißt es, geh wieder nicht zurück in dieses Dorf. Es ist genau dieses Hinausführen aus den Engführungen. Und das ist etwas, was Gott nicht nur an Abraham, nicht nur an den Blinden, nicht nur am Volk Israel getan hat, an den Juden, als sie aus Ägypten kamen, sondern das tut er auch an uns. Er führt uns immer wieder aus unseren Engführungen. Wenn wir, und jetzt erinnere ich noch einmal an diesen Monatsspruch, der uns gegeben ist, wenn wir in Finsternis gehen und wenn uns kein Licht leuchtet, dann dürfen wir vertrauen auf den Namen des Herrn und wir dürfen uns stützen auf Gott. Es ist so, dass neben die Wahrheiten dieser Welt, neben die Dunkelheiten dieser Welt und die Begrenzung dieser Welt, unseres Zeltes, immer wieder Gott seine Realität stellt. Da kommen wir gleich im zweiten Punkt. Und die ist viel größer als die Wahrheiten dieser Welt, die ja richtig sind. Aber das ist eben das, was das Leben mit Gott ausmacht. Dass wir nicht wie die Welt leben müssen, die eben nur diese Richtigkeiten haben, diese Begrenztheiten haben, diese Dunkelheiten, sondern wir haben eine Realität, die über die Wirklichkeit dieser Welt hinausgeht, den lebendigen Gott. Meine Aufgabe als Pfarrer ist es ja nicht nur zu verkündigen, sondern ein anderer wichtiger Teil meines Dienstes ist die Seelsorge. Und ich erlebe immer wieder in der Seelsorge, wie mir Menschen begegnen. Und wenn man mit ihnen über ihre Probleme sprechen, die sind nur bei ihren Begrenzungen, nur bei ihren Dunkelheiten und bei den Wahrheiten dieser Welt. Und obwohl sie gläubig sind, sehen die überhaupt gar nicht den großen Gott. Das ist ein großes Problem. Und der häufigste Satz, den ich in der Seelsorge gebrauche, ist ein Wort aus Psalm 31, Vers 9, der heißt, Gott sagt dir zu, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dass man nicht nur Nicht-Christen, sondern vor allen Dingen auch Christen immer wieder sagen müssen, das, was du erzählst von deiner furchtbaren Ehe, von deiner gesundheitlichen Bedrohung, das ist ja alles richtig, das sind Wahrheiten dieses Zeltes deiner Welt. Und es ist dunkel, aber es gibt noch eine andere Realität bei Gott und dieser Gott erstellt deine Füße auf weiten Raum und du darfst dich von ihm hinausführen lassen aus deinem Hamsterrad deiner Probleme, in dem du drin bist. Gott reißt uns immer wieder neue Horizonte auf, aber wir Menschen neigen dazu, uns immer wieder einzubuddeln. Ich habe das schon mal einmal erzählt, vor einigen Jahren ist ja die Käfighaltung mit Legehennen in Deutschland Gott sei Dank verboten worden. Früher war das erlaubt, da konnte man in einem Käfig, der war kaum größer als ein Kanarienvogelkäfig, für Hühner drin halten und dann mussten die Eier legen. Und es ist immer wieder so gewesen, wenn dann irgendwelche Leute so Hühner dann freigekauft haben aus den Käfigen, wenn die Hühner dann aus den Käfigen kamen, sind die sofort wieder in die Käfige zurück, also sie hatten jetzt die Freiheit, aber die liefen in die Käfige wieder zurück. Da hat man gedacht, was sind das für blöde Viecher, ja, die haben jetzt die Freiheit, statt sich zu freuen und das zu genießen, dann gehen die in das zurück, was sie kennen, in ihren Käfig. Bei dummen Tieren, ich sage das jetzt mal, Hühner sind nicht besonders schlau, kann man das noch verstehen, aber bei uns Christen ist es häufig nicht anders. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. Er sagt uns in seinem Wort so herrliche Dinge. Er sagt, es gibt eine Perspektive für dein Leben. Aber wir laufen immer wieder in die Käfige dieser Welt, in die Zelte dieser Welt mit ihren Begrenzungen, mit ihren Dunkelheiten und mit ihren vermeintlichen Wahrheiten. Und dann wundern wir uns, dass der Teufel uns durchdekliniert hat und wir keine Freude, keinen Spaß mehr am Leben haben. Ja, es gibt Leid, Elend in dieser Welt. Unstrittig, die Wahrheit dieser Leben gibt es halt. Genauso wie eben Sarah eine alte Frau gewesen ist. Das ist die Wahrheit dieser Welt. Aber es gibt noch eine andere Realität, die in dem lebendigen Gott. Wenn der Finsternis geht und kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Und das dürfen wir wissen, so wie Gott an Abraham gehandelt hat, dass er ihn hinausgeführt hat, so handelt er auch an uns. Und das möchte ich dir zusagen, für deine finstere Situation momentan, für deine Begrenzung, die du erlebst und für die deine Wahrheit, in der du dich momentan drehst wie in so einem Hamsterkäfig. Es gibt noch eine andere Realität, den lebendigen Gott in Jesus Christus. Er ist da und er will dich hinausführen. Er stellt deine Füße auf weiten Raum. Das ist das Erste, wie Gott an seinen Leuten handelt, das Hinausführen aus der Engführung. Ein zweites, das Aufzeigen der Allmacht Gottes. Da heißt es im Vers 5, Gott stellt also Abraham jetzt vor das Zelt und dann sagt er, sieh gen Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Die Bibel hat viele, viele, viele tolle Momente und Geschichten. Aber das ist so ein Vers, da freue ich mich dran, weil ich denke mich in diese Situation hinein. Wir müssen uns vorstellen, der Schöpfer selber präsentiert einen Teil seiner Schöpfung einem seiner Geschöpfe. Also das kennen wir ja alle, wenn irgendeiner was ich, ein tolles neues Haus hat und wenn dann der Gäste hat, nicht, dann muss die Frau natürlich nochmal die ganze Bude wischen halt, alles ist ganz sauber und wenn dann die Gäste kommen, dann geht der Hausherr durch und dann zeigt er und sagt, oh, guck mal wieder unser Badezimmer und oh, guck mal so. So, schön und gut, da freut man sich, wenn man sowas sieht. Aber jetzt ist hier eine ganz andere Hausführung. Hier ist eine Universumsführung und ich stelle mir vor, da waren sicherlich zu dem Zeitpunkt keine Wolken am Himmel. Und wenn Gott seine Sterne, seine Galaxie präsentiert, dem Abraham, um die zu zeigen, dann haben die aber ganz besonders geleuchtet. Ich stelle mir diesen Moment vor, wow, was ist dem Abraham da gegeben, dass er das in diesem Moment sehen kann. Gott, der Schöpfer, zeigt seinem Geschöpf die Schöpfung. Und er sagt, guck sie an, guck dir die Sterne an. Und ich weiß nicht, ob sie schon mal wirklich in so einem, ja, wirklich in so einer wolkenlosen Nacht in den Sternenhimmel angeschaut. Das ist gigantisch, ist Wahnsinn. Und das kriegt eben hier Abraham präsentiert. Er sitzt in seinem Zeltchen und mit seiner Frau diskutieren sie wieder das Problem und sie kennen nichts anderes. Oh, kein Kind, gar nichts und es ist nichts mehr möglich, alles vorbei. Und auf einmal sagt Gott, guck dir mal das an. Habe ich alles mit einem Wort gemacht. Und entschuldigen Sie, wenn ich jetzt nochmal, ich habe Anfang November schon einmal auf die Schöpfung rekurriert, noch einmal auf die Schöpfung zurückkomme und nochmal zu zeigen, wenn Abraham das gezeigt wird, möchte ich es Ihnen nochmal kurz zeigen, wie gigantisch die Schöpfung ist. Gott sagt das ja nicht umsonst hier als Beispiel, um seine Möglichkeiten aufzuzeigen und gleich das auch zu bestätigen, was er verheißt. Ich will es nur nochmal kurz machen. In unserem Sonnensystem, in unserer Galaxie, sind wir mit unserem Sonnensystem, wo wir um die Sonne kreisen, halt nur ein kleines Sonnensystem, neben vielen, vielen anderen Millionen. Unsere Galaxie, also die Milchstraße, hat einen Durchmesser von 120.000 Lichtjahren. Heißt, wenn Sie von einem Ende der Galaxie mit einem Raumschiff, wenn es Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte, zum anderen kommen wollen, müssten Sie 120.000 Jahre fliegen. Und Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Die Leute können sich nicht vorstellen, weil wir denken ja immer in Kilometern pro Stunde, vom Blitzen nicht, 50, 80, 100. Wie viel Kilometer pro Stunde ist eigentlich Lichtgeschwindigkeit? Lichtgeschwindigkeit ist 1,1 Milliarden Kilometer pro Sekunde. 1,1 Milliarden Kilometer pro Stunde. Mit dieser affenartigen Geschwindigkeit müssten sich 320.000 Jahre bewegen, um von einem Ende unserer Galaxie zum anderen zu kommen. Da haben Sie einmal die Lichtstraße durch. Aber, das wissen Sie, wir sprechen derzeit davon, dass es etwa weitere 50 Milliarden Galaxien gibt. Wir sind nicht die einzigste Galaxie. Wenn das schon das einzigste wäre, nur was, das ist das, was Abraham sehen kann, vermutlich hier. Aber es gibt noch viel, 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 viel mehr. Und das ist nur das, was wir kennen, weil der Weltraum ja unendlich ist. Und das ist das, was Gott tut. Er zeigt seine Allmacht auf. Und wer so was unfassbar Riesiges mit diesen Abermilliarden Sternen und Galaxien schaffen kann, mit einem Wort, der das drauf hat, dieser Gott, der wird auch mit dem Problem von Abraham und Sarah fertig. Wer das kann und wenn man das glaubt, dann weiß man, dass man letztlich keine Probleme mehr im Leben hat. Wenn man sich auf diesen Gott stützen kann, dann weiß man, dass es keine Dunkelheit mehr im Leben gibt. Wer mit einem Wort diese Galaxie schaffen kann, gigantisch. Übrigens, damit beginnt ja die Bibel, mit der Schöpfung der Welt. Erste Kapitel in der Bibel. Und das ist schon mal ganz wichtig. Ich sage, das hat Gott nicht umsonst gemacht. Da kann sich jeder schon mal prüfen, stimmt das nicht. Hast du ein Problem damit, dass du sagst, Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde? Da brauchst du die Bibel gar nicht mehr weiterzulesen. Klapp zu und dann versuch noch ein paar Jahre gut zu leben, dann war es das nämlich. Wer nicht glaubt, dass Gott Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der wird auch all die anderen Dinge nicht glauben. Übrigens auch im Glaubensbekenntnis ist es so, dass wir damit anfangen. Ich glaube an Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist das Erste und Wichtigste. Und wenn du das aber verstanden hast, wenn das in deinem Herzen ist, sind all die anderen Dinge selbstverständlich, dass der dir helfen kann in deiner Situation, in deiner finanziellen Schwierigkeit, in deiner gesundheitlichen Problematik, was immer auch kommt, das ist dann klar. Und das kriegt Abraham hier genauso gezeigt. Deshalb spreche ich heute nochmal über die Schöpfung. Er sagt, pass mal auf, das habe ich drauf, lieber Abraham. Und jetzt denk doch mal ganz genau nach über deine Problematiken. Du musst mir nur vertrauen, das ist das Entscheidende. Gottes Macht ist unvorstellbar. Der kann alles, weiß alles, vermag alles und er bedarf niemanden. So ist der lebendige Gott. Gottes Allmacht kennt keine Grenzen. Wir haben Begrenzungen. Wir können uns manche Dinge schon gar nicht mehr vorstellen. Wir können uns nicht mal die Allmacht vorstellen, auch nicht nur im Ansatz. Wir können, egal wie schlau wir sind, egal was der Geist Gottes uns gibt, wir können nicht mal ein Mikrogramm dessen erfassen, nicht mal ein Promill dessen, was die Allmacht des lebendigen Gottes ist. Das übersteigt alles, was ist. Gott ist alles möglich. Das ist übrigens Thema der ganzen Abraham-Geschichte. 3 Kapitel weiter kommt dann die Verheißung an Sarah. Sarah fängt an zu lachen, als der Sohn nochmal verheißen wird. Du wirst ein Sohn, du wirst jetzt schwanger werden. Dann lacht sie. Und Abraham hört dann von Gott, er sagt, sollte Gott etwas unmöglich sein? Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und dann muss Abraham an der Stelle seines Lebens immer noch so ein bisschen nachdenken. Am Ende seines Lebens, Genesis 22, wo es um die Opferung Isaaks geht, da weiß er, Gott ist nichts unmöglich. Und wenn Gott befiehlt, ich muss meinen Sohn schlachten, dann marschiert er los und die Bibel sagt uns, warum er losmacht. Denn er sagt dann, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, denn er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Schon im alten Bund checkt Abraham, diesem Gott ist alles möglich. Er hat mir verheißen, ich werde viel mehr Nachkommen bekommen als Sterne unter dem Himmel, als Sand am Meer. Ich kann ihn trotzdem schlachten. Dann ist zwar ein Sohn noch nicht, aber Gott kann von den Toten erwecken. Ihm ist nichts unmöglich. Gott ist nichts unmöglich. Das ist letztlich das, was hier passiert. Gott ist nichts unmöglich. Und das ist die zweite Botschaft in dieser Predigt an dich. Das, was Gott hier Abraham zeigt, das zeigt er auch dir. So handelt er an seinen Leuten, dass er immer wieder darauf verweist, mir ist nichts unmöglich. Du hast Begrenzungen. Für dich gibt es Endlichkeiten. Für dich gibt es auch Endgültigkeitserfahrung. Da gibt es vielleicht das Finale aus. Alles zu Ende. Für ihn nicht. Gott ist nichts unmöglich. Und das darf Abraham hören und das darfst du heute Morgen neu hören. Gott ist nichts unmöglich. Lassen Sie mich eine kurze Geschichte, um das nochmal zu verdeutlichen, was das heißt für Probleme. Ich bin vor Jahren noch im Siegerland mit meinem Auto, habe ich mich festgefahren. Ich war im Wald, habe mich festgefahren, kam nicht raus, hatte noch einen Jagdkollegen dabei. Wir haben versucht, das Auto rauszukriegen, ging nicht. Wir haben alles versucht, ging nicht. Damals noch keine Handys, jetzt hätte man ins nächste Dorf laufen sollen. Auf einmal hören wir so ein Treckergeräusch, da kommt einer mit so einem Ambi-Truck um die Ecke gefahren, also mit so einem schweren Holzrücketrecker. Der fährt vor, macht direkt die Tür auf und sagt, kann ich helfen? So, Betonung war auf ich, der wusste genau, dass er helfen konnte. Ja. Der einmal gezogen, wir hatten eine halbe Stunde gezogen, Fußmatten, ging gar nichts. Der einmal dran, einen Ruck gemacht mit seinem Ding, war das Ding draußen. So, wir hätten es nicht gekonnt, wir hätten es aus unserer Kraft nicht mehr rausgebracht. Der Typ kam, hat geholfen. Das ist jetzt ein kleines dämliches Beispiel, aber so ist es mit Gott. Nicht, wir denken häufig nur, wir müssen. Es gibt einen ganz anderen, der uns hilft. Einem, dem nichts unmöglich ist. Der nicht nur ein Auto aus dem Schlamm bringen kann, der alles kann, der das ganze Universum mit einem Wort geschaffen hat. Gott ist nichts unmöglich. Ein drittes, das Verheißen neuen Lebens. Da ist im Vers 6, und Gott sprach zu Abraham, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Dazu muss man wissen, dass damals im alten Israel es galt, wenn man Nachkommen hat, wird man weiterleben. Dann wird neues Leben sein. Ich lebe in meinem Sohn, in meiner Tochter, in meinen Kindern weiter. Das hieß, dieses Nachkommen schaffen halt, dass man eben Leben hat. Und wenn wir jetzt gucken, aus knapp 4000 Jahren Distanz, ist diese Verheißung neuen Lebens, diese Verheißung von Nachkommenschaft wahr, dann können wir sagen, jo. Also wenn wir derzeit zählen, wie viele Juden gibt es auf der Welt? Etwa 14 Millionen. Wenn man jetzt über all die 4000 Jahre nimmt, da sind schon einige zusammengekommen. Da wird der ein oder andere Kritiker vielleicht sagen, naja, aber so ganz viele Sterne wie unter dem Himmel ist es noch nicht ganz. Da muss man sagen, es sind nicht nur die Juden, die Nachkommen Abrahams sind, auch wir Christen. Galater 3, 29 heißt hier, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Das heißt, wir sind auch mit dazu, also man muss schon mal die Christen mit dazu zu nehmen, und da sind wir zumindest nominell 1,5 Milliarden in dieser Welt. Und wenn man dann weiß, dass er nicht nur dass er Kinder von der Freien hat, von Sarah, sondern auch von der Unfreien, nicht nur von Isaak, sondern auch von Ismael, daher kommen ja die Muslime, die sich darauf berufen, dann wissen wir, was der für Nachkommen geschaffen hat. Und dann sind wir da auf einmal tatsächlich im hohen Milliardenbereich, die Abraham als Nachkommen gegeben hat. Nicht alles Kinder Gottes, aber alles Nachkommen Abrahams. Das ist wichtig. Heißt für uns, dieses Wort der Verheißung ist wahr. Das können wir sehen. Also Abraham hat dieses Wort bekommen, der konnte es damals nicht sehen. Der hatte dann eben nur den einen Sohn von Sarah, den anderen von der Hagar, den Unfreien. Zwei, aber daraus so zahlreich, Fragezeichen, wir wissen, dass es heute so passiert ist. Die Verheißungen des lebendigen Gottes sind wahr. Und er verheißt hier Abraham neues Leben. Du wirst weiterleben, dein Same wird nicht ersterben. Und das ist wichtig, dass man den Verheißungen vertraut des lebendigen Gottes. Und die Verheißung der Bibel, ganz viele haben sich schon erfüllt. Wir haben eben gehört als erste Lesung, Jesaja 9, da wird uns der Wunderrat verheißen. Gott wird Mensch werden, heißt es dort, der Friedefürst. Ja, und der ist gekommen vor 2000 Jahren, auch diese Verheißungen sind wahr geworden. Hunderte von Verheißungen des alten Bundes sind wahr geworden. Gott steht zu seinem Wort. Und weil er zu seinem Wort steht, dürfen wir auch den Verheißungen trauen, die er uns im neuen Bund schenkt. Wenn er da in Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das, fragt dann Jesus. Und das ist die Entscheidung. Glauben wir diesen Verheißungen? Die Verheißungen, die noch alle in Erfüllung gegangen sind, für die Männer, die sehen durften halt. Es stehen noch einige aus, aber die werden für uns in Erfüllung gehen. Wir müssen dem glauben. Da kommen wir gleich im vierten und letzten dann kurz noch zu. Aber das ist entscheidend. Gott ist ein Gott, der neues Leben verheißt. Und wir dürfen und müssen diesen Lebensverheißungen, diesen Wahrworten unseres Herrn Glauben schenken. Nicht den Wahrheiten dieser Welt, nicht den Realitäten all dessen, was um uns herum passiert, sondern dem, der allein Wahrheit ist, Jesus Christus. Der bekannte Missionar Hudson Taylor, Begründer der China-Inland-Mission, er wurde einmal von einem liberalen Theologiestudenten auf einer Verkündigungsreise gefragt, Herr Taylor, wie können Sie nur jedes Wort der Bibel so glauben? Und dann hat Hudson Taylor zurückgefragt, nun, junger Mann, Sie haben doch sicher ein Kursbuch. Kursbuch muss man den Jüngeren erklären. Früher war das so, dass eben alle Zugverbindungen, die es gab von einem Land, von der Deutschen Bahn bei uns halt, die wurden in ein Buch reingeschrieben. Da konnte man nachschlagen, von wo bis wo die Züge fuhren, auch wo die mal Halt machen. Das war ein ganz dickes Schinken, das Kursbuch gibt es heute nicht mehr halt. Da konnte man nachgucken, da konnte man fahren halt von all die Bahnstrecken dem nachempfinden. Und da fragt eben Hudson Taylor, diesen Studenten zurück, wenn Sie mit der Eisenbahn fahren, stellen Sie dann das Kursbuch in Frage oder verlassen Sie sich darauf, dass was da drin steht auch stimmt? Und dann sagt der Student, natürlich, das habe ich erfahren, da fahre ich ja immer mit, das ist ja ganz genau. Sie haben es erfahren und deshalb vertrauen Sie darauf. Sie vertrauen einem Kursbuch. Und dann sagt Hudson Taylor, ich habe 50 Jahre jetzt mit Gott, wo ich immer wieder alles genau so gemacht habe, wie es in seinem Wort steht und habe erfahren, alles stimmt. Also werde ich das auch weitermachen, daran halten, dem Vertrauen. Alles, was ich geprüft habe, ist wahr, also werde ich auch zukünftig diesem Wort vertrauen. Und genau das dürfen wir auch tun. Wenn wir festgestellt hätten irgendwie, ein Wort der Bibel sei nicht wahr, ja gut, dann ist die ganze Bibel hinfällig. Aber keiner von uns, der heute hier ist, könnte das behaupten. Wir verstehen vielleicht nicht alle Worte der Bibel, aber alle Worte der Bibel sind wahr. Und wenn ich jetzt mit dem Mikrofon rumlaufen würde und würde euch fragen, erzählt mal bitte von der Wahrheit der Bibel, wo ihr das ganz persönlich erlebt habt, da könnten wir Wochen, Monate füllen, wo ihr die Wahrheit der Bibel bezeugen könntet. Die Bibel ist wahr. Und darauf wollen wir uns verlassen. Auf die Wahrheit der Bibel, auf das Wort, die Verheißung, die dort gegeben ist. Und gerade auf diese Zentralverheißung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der uns ewiges Leben verheißt, wenn wir an ihn glauben. So wie Abraham Leben verheißen worden ist in seinem Sohn, ist uns ewiges Leben verheißen im Sohn des Herrn, wenn wir an ihn glauben. So wie Gott an Abraham gehandelt hat, so handelt er an uns. Er verheißt uns neues Leben. Das Einzige, was wir noch tun müssen, daran müssen wir glauben. Und da kommen wir zum vierten und letzten Punkt der Predigt. Das Zurechnen der Gerechtigkeit. Wenn Gott uns etwas sagt und wir daran glauben, dann wird uns das zur Gerechtigkeit gerechnet. So heißt es hier. Gott spricht zu Abraham und sagt, so werden deine Nachkommen sein, so zahlreich. Und dann heißt es im Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Gott, der Gerechte, ist derjenige, der die Gerechtigkeit aufstellt. Gerecht ist jemand, wenn er eine Norm, ein Recht erfüllt. Und Gott schafft das Recht. Er sagt, was Recht ist. Er hat uns sein Gesetz gegeben, sein Wort. Da steht alles drin. Und er schafft nicht nur das Recht, er verlangt auch von uns, dass wir dieses Recht einhalten. Psalm 9 heißt es, der Herr bleibt ewiglich, er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und Völker regieren, wie es Recht ist. Das heißt, er schafft nicht nur den Maßstab seines Gesetzes in seinem Wort, sondern er fordert ihn auch ein, die Gerechtigkeit. Und wir wissen, wir alle können nicht vor dem Gesetz gerecht werden. Jeder von uns weiß, wo wir gegen diese Norm, gegen das Wort Gottes verstoßen haben, die Gesetze nicht erfüllt haben. Das Wunderbare ist, dass Gott nicht nur das Recht schafft und das Recht einfordert, er ist auch derjenige, der uns die Gerechtigkeit vor dem Recht zuwendet in seinem Sohn Jesus Christus. In 1. Korinther 1,30 heißt es, Christus Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir an diesen Jesus glauben, wendet uns Gott die Gerechtigkeit zu. Wenn nicht, wird der Zorn Gottes, die Strafe Gottes und die Rache Gottes über uns bleiben. Gott vollzieht das Recht. Und er vollzieht das Recht in Jesus Christus. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder begegnest du diesem Jesus Christus als dein Anwalt, dann wird er für dich Gerechtigkeit vor dem Vater erwirken. Oder du begegnest diesem Jesus Christus als Richter am Ende aller Zeiten, wenn er wiederkommen wird, wie wir es eben auch im Glaubensbekenntnis bezeugt haben. Und dann wird er dein Richter sein, ein brutaler und harter Richter, wie es keinen härteren und brutaleren Richter in dieser Welt gibt, der auch härter und brutaler in seinem Urteil ist, als wir es uns vorstellen können. So wie Gott unvorstellbarer in seiner Liebe und Barmherzigkeit ist, ist er genauso auch in seinem Richten über seine Feinde unbarmherzig und brutaler, als wir es uns vorstellen können. Aber Gott sei Dank haben wir dieses Problem nicht, weil wir Jesus Christus haben, der uns zur Gerechtigkeit gemacht ist. Und so wie Abraham an die Verheißungen des Herrn geglaubt hat, dürfen wir an Jesus Christus glauben, an die Verheißung, die er uns gegeben hat. Und das rechnet uns Gott zur Gerechtigkeit zu. Nicht das, was wir in unserem Leben leisten, nicht die Spenden, die wir geben, nicht die guten Werke, die wir machen, nicht die vermeintlich bibeltreuen Predigten, die wir halten, nicht die gute Verkündigung, die wir machen. Nein, all das spielt gar keine Rolle vor dem lebendigen Gott. Nur eines, Jesus Christus, er, der Sohn Gottes, der uns gemacht ist, zur Gerechtigkeit. In 2. Korinther 5 heißt es, denn Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und so wie an Abraham Gott gehandelt hat und schenkt ihm Gerechtigkeit ob des Glaubens, so schenkt er uns die Gerechtigkeit, wenn wir glauben an ihn, Jesus Christus. Ich habe die Predigt begonnen und habe gesagt, ein Mann hat ein Problem, er hat keinen Sohn. Ich möchte die Predigt schließen mit den Worten, ein Mann hat kein Problem, denn er hat einen allmächtigen Gott, der ihm in seinem Sohn alles schenkt. Und dieser Satz gilt für Abraham. Das darf er erleben, obwohl seine Frau unfruchtbar ist. Er hat einen allmächtigen Gott, der ihm in seinem Sohn, hier natürlich Isaak, alles schenkt. Aber dieser Satz gilt eben auch für uns. Wir haben ein Problem. Wir sind Männer und Frauen und wir haben ein Problem. Aber in Wirklichkeit haben wir kein Problem. Denn wir haben einen allmächtigen Gott, der uns in seinem Sohn alles schenkt. Alle Ehre, alle Lob und Preis diesem unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Wie Gott an seinen Leuten handelt, das Hinausführen aus der Engführung, das Aufzeigen der Allmacht Gottes, das Verheißen neuen Lebens und das Zurechnen der Gerechtigkeit, möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.